Sie hören einen Podcast von DRS1.
Persönlich. Esther Schneider im Gespräch mit Gästen.
Herzlich willkommen zum Persönlich. Wir sind heute in Realp. Das ist ein kleines Dörfli mit gut 150 Einwohnern am Fuss vom Furkapass, Realp, im Urschnertal. Also das ist so quasi am anderen Ende von Andermatt. Meine beiden Gäste kommen beide aus der Region. Das ist zum einen die Helen Simme. Sie ist hier in diesem Dörfli aufgewachsen, in Realp, hat in St. Gallen Volkswirtschaft studiert. Nach dem Studium ist sie zurückgekommen in ihr Heimatdorf, mit 26 ins Urner Parlament gewählt worden. Seit gut 5 Jahren ist sie Landrätin, sie ist also jetzt 31. Der zweite Gast ist der Karl Dagnot, er ist mindestens eine Generation älter. Er ist in Andermatt aufgewachsen, lebt auch in Andermatt. Er ist Bauer, Skilehrer, Leiter der Skischule, er war Stahlammann. Also er hat einen ganzen Haufen Sachen schon gemacht in seinem Leben. Jetzt sagt er so ein bisschen mit einem Zwinkern in den Augen, er sei Knecht. Er hat vor ein paar Jahren den Hof an seinen Sohn abgegeben und er ist 66. Herzlich willkommen. Eben, Sie sind Knecht, sagen Sie, Karl Dagnot. Ein Knecht muss ja früh auf am Morgen. Was haben Sie denn heute Morgen schon gemacht?
Um 4:45 auf und auf die Alp rauf, bei den schönsten Bedingungen, noch fast ein bisschen dunkel gewesen. Zwei geholt und nachher dem Sohn geholfen beim Melken und wieder mit der Milch in die Zehnhütte, wie es üblich ist. Und jetzt bin ich da, parat für die Sendung.
Da sind wir noch froh.
Was wir miteinander ein bisschen erfahren.
Also machen Sie das jeden Morgen?
Das mache ich jeden Morgen das ganze Jahr. Aber natürlich im Sommer nur auf der Alp und im Winter ist es dem Heimbetrieb unten.
Sie haben ja keinen Stall. In dem Sinne, also Sie dürfen nicht bauen. Was machen Sie denn am Morgen, Sonntagmorgen? Was haben Sie gemacht?
Das Wochenende ist für mich echt die Zeit, wo ich mich hier erhole. Und heute Morgen habe ich ausgeschlafen, bis mich die Sonne geweckt hat. Ach. Wunderschön war. Ich war erstaunt, dass es so schön ist. Weil der Wetterbericht war eigentlich wüster. Und dann habe ich es einfach genossen, das Licht zu beobachten, wie es immer intensiver wird. Und einfach zu mürgeln, die Zeitung gelesen und mich langsam auf die Sendung eingestimmt.
Sie hat mir gesagt, wir sagen hier Urschnertal. Also geschrieben tut man ja Urserental, Urschnertal. Und das ist schon ein bisschen ein besonderer Menschenschlag da oben. Wie haben Sie das gemeint?
Ja, die Urschner sind ja eigentlich eine eigene Republik gewesen, lang. Und haben sich vor etwa 600 Jahren eigentlich im Kanton Uri im ewigen Landrecht angeschlossen. Aber natürlich sind wir irgendwo immer noch Urschner. Also da legen wir auch Wert drauf, im guten Sinn, wenn wir uns da etwa die auch ein bisschen abgrenzen und nennen den Unterländer liebevoll Kröpf und sie nennen uns liebevoll Urschner. Aber es ist so, dass wir eigentlich ein gutes Verhältnis haben miteinander, aber doch eigene Wurzeln haben, auch eine eigene Geschichte, eine andere Besiedlung. Also wir sind ja von der Walser-Seite her besiedelt worden. Und die Schöllener Schlucht war ja lange ein grosses Hindernis gewesen, um in die Richtung eigentlich einen grossen Austausch zu haben. Wir haben auch noch ein eigenes Gericht. Also wir haben wirklich noch eine gewisse Eigenständigkeit, wo wir auch sehr stolz sind drauf.
Und wieso heissen die anderen Kröpfe?
Ja, das hat, glaube ich, damit zu tun, dass sie immer so Nebel haben.
Also wegen dem Nebel?
Nein, das ist, wie gesagt, ein bisschen, man tut einander ein bisschen necken, liebevoll. Und das ist gar nicht böse gemeint, aber sie haben im Winter halt manchmal ein bisschen mehr Nebel. Da kann man auch noch sagen, dass es heute, glaube ich, nicht so schön ist. Und wir haben wunderbares Wetter da. Und dann kommen sie gerne rauf, um ein bisschen Sonne zu tanken.
Jetzt haben wir gerade gehört, das ist ja das Tal, das Urschnertal, das hat dann auch eine eigene Verwaltung. Sie sind Talamme gsi. Das ist, können Sie sagen, was das genau denn beinhaltet? Also wie stark die Autonomie denn da noch ist?
Das ist eine Kooperation Ursere. Es gibt zwei Kooperationen im Kanton Uri. Kooperation Uri und die von Ursere. Und ich bin in Talamme gsi und das bedingt das ganze Tal. Und das sind 175 Quadratkilometer Land, das eigentlich verwaltet wird von einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft, also auch Personenkörperschaft. Und dort hat man mit allem etwas zu tun, was auf dem Land passiert, sei es Landwirtschaft, sei es Militär, sei es Tourismus, sei es Baurechte, Konzessionen und so weiter. Und die Kooperation gliedert sich so zusammen, dass es also noch eine Talgemeinde gibt, immer am 3. Mai-Sonntag. Und dort ist noch ein offener Ring, wie bei einer Landsgemeinde auch. Und dann gibt es den grossen Talrat, den engeren Talrat und dann gibt es noch den Talamann, den Staatshalter und den Verwalter, der dem Team vorsteht.
Jetzt, wo Sie beide gekommen sind, sind Sie gerade aufeinander zu. Hoi Helene, hoi Karl, also da ist man per Du.
Ja. Ja.
Das ganze Tal.
Ja, das ist so. Das ist die Schönheit eigentlich auch im ganzen Kanton Uri und insbesondere in dem Tal, dass man einander kennt.
Das ist also wie im Englischen.
Ja.
Das ist also einfach, das ist eine Art wie ein ungeschriebenes Gesetz.
Genau.
Ja.
Sie haben jetzt gerade das Englische angesprochen. Karl Daniel, die Engländer sind ja relativ gleich hier hochgekommen.
Ja. Wir haben immer viele englische Gäste gehabt. Das war überhaupt in den Alpen ein bisschen der Fall, dass die Engländer die ersten Pioniere waren. Und bei uns in der Skischule, zu den Zeiten, wo man noch wirklich viel gelaufen ist, haben wir über 50% Englisch unterrichtet.
Sie sind in einem Hotel aufgewachsen. Also Ihre Eltern hatten ein Hotel gehabt, das Andermatt. Mhm. Sind da viele Engländer abgestiegen denn, zu dieser Zeit?
In unserem Hotel auch, aber nicht. Es gab gewisse Hotel, die spezialisiert waren eigentlich auf Engländer. Und wir hatten auch noch viele Schweizer Gäste natürlich gehabt. Und die Stammgäste, die wir über die Jahre haben, dürfen die gleichen Gäste bei uns haben. Hingegen auch gewisse andere Hotels haben sehr, sehr viele englische Gäste gehabt, haben auch Touroperator von England und die sind dann natürlich dementsprechend den ganzen Winter auch gekommen.
Stimmt die Geschichte, dass die Engländer in die Stall gegangen sind und sich ihre Kuh ausgesucht haben, wenn sie Milch wollen trinken?
Das war so eine Situation zwischen den Engländern und uns. Es hat einen Weitherrscheinklub gegeben. Und bei dem Weitherrscheinklub hat man alle Wochen eine Cocktailparty durchgeführt. Wir mussten immer stehen. Für die Schweizer war das immer etwas Neues gewesen. Aber man ist dann unter die Leute gekommen, selbstverständlich. Und dort hat man einen Preis abgegeben. Und der Preis, den ich gegeben habe, war eigentlich der gewesen, der Engländer. Oder der gewonnen hat, hat in den Stall hineinkommen und konnte sagen, von welcher Kuh, dass sie jetzt einen Trink wollen. Und dann habe ich die persönlich gemolken und habe die Milch überreicht.
Sie waren Skilehrer und Bauer. Das heisst, also, Sie haben immer verschiedene Berufe miteinander gemacht. Also, Sie haben nicht nur einfach einen Beruf gehabt. Ist das etwas Typisches für
hier? Das ist wirklich typisch. Man hat so einen langen Winter, dass man eigentlich nicht bei der Landwirtschaft allein will bleiben will. Wenn der Stall gemacht ist, hat man Zeit, noch etwas anderes zu machen. Und das ist natürlich Skilehrwesen willkommen. Die Haufen liegen auch an Bahnen arbeiten oder beim Pistendienst, aber fast jeder Bauer macht dort nur einen Nebenverdienst. Und das hilft ihm natürlich auch, das Einkommen aufzubessern, wo er sich hat, mit Maschinen besser ausrüsten und so weiter. Also finanzielle Vorteile bringt das Ganze.
Aber es ist auch noch streng. Ich kann mir vorstellen, da stehen Sie also relativ früh auf am Morgen und gehen spät ins Bett mit so zwei
Jobs. Wir haben das spät eben.
Ja?
Hier und da auch zu spät. Wenn es dann interessant ist, so bleibt man. Aber man lernt das mit der Zeit selbstverständlich. Man kann dann nicht auf längere Zeit einfach zu wenig Schlaf haben, sondern man ist gefordert an beiden Orten. Und das bedingt natürlich auch seriös, entsprechend dann seinem Job nachzugehen.
Jetzt zu Ihnen, Helene Zimmer. Sie sind hier in Realp aufgewachsen. Das hat ja, also ich habe es vorher gesehen, da hat es ja also relativ wenig sagen wir, Infrastruktur, es hat nicht einmal einen Laden. Wie ist denn das da? Also, wie wächst man da in diesem Dorf auf? Ich nehme an, es hat auch nicht so lange Schulen. Da muss man wahrscheinlich auswärts in die Schule. Wie ist das denn?
Also, zu der Zeit, als ich da aufgewachsen bin und in die Schule bin, hat es das noch gehabt. Also, wir hatten einen Laden gehabt, wir hatten eben die Schule. Das Schulhaus ist noch hier in Realp gewesen. Ich bin hier in der Primarschule. Es hat überhaupt nicht wenig Infrastruktur, so wie Sie jetzt das beschreiben, sondern es hat eigentlich relativ viel für so ein kleines Dörfli. Also ich habe nicht das Gefühl, mir fehle etwas. Und ich bin mit sehr viel, in meinem Jahrgang hat es sehr viele andere Kinder noch gehabt, auch oben und unten dran hat es recht viele Kinder gehabt, im Gegensatz zu heute. Und wir haben wirklich eigentlich eine wunderbare Kindheit gehabt. Wir haben zwar eine Gesamtschule gehabt, das ist sehr schön gewesen für
also
mich.
Also Gesamtschule, das ist, wenn mehrere Klassen in einer Klasse genau integriert waren. Also wieso ist das schön gewesen für Sie?
Von diesen 6 Primarschulklassen sind die ersten 3 und die zweiten 3 eigentlich in einem Schulzimmer unterrichtet worden. Und das hat bedingt, dass gewisse Fächer, beispielsweise Mathematik, haben die unteren Klassen natürlich noch nicht verstanden, was der Lehrer mit den oberen macht. Da haben sie halt selbstständig geschafft. Man lernt selbstständig zu arbeiten, man lernt sich zu konzentrieren, auch wenn etwas drumherum passiert. Man lernt sich auch zu helfen. Die einen sind vielleicht schon fertig gewesen, die anderen sind noch dran gewesen. Also das hat mich, das ist ein Modell gewesen, wo ich sehr gut darauf angesprochen habe, wo ich extrem viel konnte profitieren davon.
Aber Sie mussten für das Gymnasium, das Sie gemacht haben, Sie auswärts. Ja. Das hat Sie ja nicht oben.
Ja, also ich bin dann nach der Primarschule zuerst 2 Jahre auf Andermatt in Zeck. Also die weiterführenden Schulen, die sind dann echt zu Andermatt gewesen. Und bin dann nach 2 Jahren Sekundarschule auf Altdorf gezogen. Also wirklich dann von daheim ausgezogen.
Da sind Sie vielleicht so 14, 15?
15, ja. Das war dann wirklich eigentlich der erste grosse Schritt aus dem Tal, wo ich dann einfach am Wochenende wieder da war, aber während der Woche in Altdorf. Und so mit 15 ist das doch noch ein Schritt, auch so ein bisschen ins Ungewisse. Ich habe eigentlich niemand wirklich kennt und bin da in eine Klasse gekommen, die schon bestanden hat. Habe ich gewusst, ob das vom Stoff her und von den Anforderungen, ob ich das erfülle.
Aber es ist eigentlich ein Traum für eine 15-Jährige, so aus dem Dunstkreis von den Eltern ein bisschen weg oder so. Das ist ja noch relativ weit, Altdorf.
Ja, es war sensationell. Ich hatte natürlich mit 15 Freiheiten, die andere nur davon träumen können. Ich habe privat in einem Zimmer gewohnt, bei Leuten, die Kinder schon draußen hatten. Und auch kommen und gehen, wenn ich wollte. Und das ist natürlich, das ist unglaublich schön. Ich habe immer gewusst, was ich will, nämlich die Schule erfolgreich abschließen. Ich habe auch gewusst, was mich das kostet. Also nicht nur finanziell, sondern eben das Weggehen von daheim. Das Fernbleiben von dem Tal, das mich eigentlich immer schon so wahnsinnig fasziniert hat. Und ich habe immer gewusst, was mich das kostet. Und darum habe ich mich auch immer auf die Schule konzentriert, aber natürlich meine Freiheiten ausgiebig genossen.
Haben Sie als Kind, haben Sie mir gesagt, haben Sie immer einen Atlas mit ins Bett genommen? Und dann sind Sie aber doch eigentlich da geblieben und sind Bauer geworden. Haben Sie keine anderen Träume gehabt?
Ich habe schon immer von der weiten Welt geträumt und habe mir eigentlich auch vorgestellt, etwas anderes zu machen. Aber ich war der Letzte von den Geschwistern und das Hotel hatte einen Landwirtschaftsbetrieb angegliedert und durch das ist eigentlich auf der Hand geblieben, dass ich als Letzter dann eigentlich die Pflicht übernommen habe und den Betrieb weitergeführt habe. Aber ich konnte dann gleich in die Welt raus. Ich bin dann auch ins Welsch gegangen, bin in Tessin gegangen. Und da können die Sprache lernen entsprechend und auch andere Schulen, Landwirtschaftsschulen und so weiter besucht. Ja.
Weiss nicht, ob man es gehört hat. Jetzt hat man gerade so ein Pfeifen gehört. Was ist das?
Das ist die Furkendampfbahn. Die geht jetzt mit Volldampf über die Furken bis auf Gletsch. Und in nicht so weiter Ferne geht sie dann schlussendlich bis auf Oberwald. Und es sind jährlich etwa 30'000 Leute, die diese Bahn benutzen.
Ich merke, dass Sie sind total stolz auf diese Bahn.
Und es ist, vielleicht wenn ich da hinhänge, es ist wirklich so, dass das Dorf zwar ganz klein ist, oder das Tal insgesamt eigentlich klein ist, aber unglaublich viel zu bieten hat. Also wir sind hier im Golfclubhaus, also es hat einen Golfplatz, 9 Löcher, muss einen wunderbaren Golfplatz sein, ich spiele selber noch nicht, muss ich sagen. Und es hat die Dampfbahn, die hier startet. Wir haben 2 Bahnhöfe, also die Matterhorn-Gutterbahn, die hier noch einen Anschluss hat, der Autoverlag. Wir haben eine Biathlon-Anlage, wo man auch im Winter und Sommer trainieren kann, wunderbar langlaufen kann. Also, es gibt wirklich einen Skilift, muss man vielleicht auch noch sagen. Wo
Sie wären eine gute Tourismus-Chefin. Was mich aber jetzt an Real eigentlich fast auch noch interessiert, es ist das einzige Dorf, oder sagen wir, ich glaube, manchmal Andermatt ist, glaube, manchmal auch noch dabei, wo anders stimmt als der Rest von der Innerschweiz.
Ja. Das ist so, es ist ganz ein progressiv sehr offenes Dorf. Also immer, wenn es um Abstimmungen geht, sich gegenüber der EU beispielsweise zu öffnen oder damals schon beim Frauenstimmrecht, bei der UNO, Blauhelm, so. Wir sind einfach überall, sind wir allerdings die grüne Insel in dem roten Abstimmungsmeer. Also wenn man Karten so vor sich hat, dann sieht man allerdings rot sind die Nein gesagt haben und grün sind die Ja gesagt haben. Und dann ist Realp so die grüne Insel in der Innerschweiz.
Warum ist das so?
Ja, das ist die Frage, habe ich weiß nicht, wie viel mal schon gestellt bekommen und ich muss jedes Mal sagen, es gibt verschiedene Ansätze. Es gibt auch Leute von außen, die behaupten, da hätte es mal irgendwie einen Gewerkschaftskern oder einen SP-Kern gegeben oder wir sind einfach sonst irgendwie, es gibt da Meinungsträger, die Meinung derart beeinflussen können. Es gibt für mich keinen Ansatz, der verhebt, weil ich frage mich dann immer, wieso ist denn das Dorf nebenzu ein Hospital, das eigentlich eine ähnliche Entwicklung hat, auch schon immer der Fremdenverkehr gehabt oder der Austausch und seit jeher, wieso denn die immer Nein stimmen und mir immer Ja. Also es gibt so viele Sachen, die man anführen kann, aber die für mich nicht verheben. Das ist einfach ein Phänomen und ich bin einfach stolz darauf. Natürlich umso mehr dann auch noch die Landrätin dürfen sein von so einem coolen Dorf.
Haben Sie eine Erklärung dafür?
Ich kann auch nicht mehr als Helene, aber ich weiss einfach, wenn man die Zeitung auftut am Tag drauf, dann schaut man zuerst auf die Alp, sind es jetzt wirklich wieder so gewesen? Und es ist einfach jedes Mal so.
Es gibt auch Bundesparlamentarier, die mir also wirklich sagen, sie schauen immer zuerst auf, wie hat die Alp gestimmt. Das ist also wirklich auch das Berner Thema.
Sie haben mir gesagt, es könnte allenfalls auch damit zusammenhängen, dass Realp früher, also Ihre Generation vorher, als zum Beispiel Ihre Eltern, die sind ja oft auch noch abgeschnitten gewesen, der Winter durch.
Also insbesondere jetzt bei unserer Familie ist es so, mein Vater ist jetzt 72 und wenn er erzählt, wie er aufgewachsen ist und wie das dort war und wenn ich denke, wie wir aufgewachsen sind, dann ist das kaum eine Generation. Es ist kaum zu begreifen, dass es nur eine Generation ist, sondern es wären wie zwei oder drei müssten es eigentlich sein, weil das ist derart unterschiedlich. Aber es ist so, dass das Dorf eigentlich schon seit jeher einen grossen Gemeinschaftssinn hatte. Also zwangsweise, man hat halt miteinander man musste einander helfen. Warum? Man hat das auch gemacht, ja, weil man einfach im gleichen Boot gesessen ist. Im Winter war man lang abgeschnitten gewesen. Also da ist die Bahn eine Zeit lang. Also später ist dann die Bahn gekommen, aber die Strasse hat es eigentlich noch keine gegeben. Und da hat man einander geholfen. Man hat auch die schweren Arbeiten miteinander gemacht. Das ist, ich glaube, bei den Bauern, gell, Karl, ist es so gewesen, dass man dann wirklich miteinander zum Beispiel ist, den Mist ausführen und dann vom einen Hof zum nächsten, dass man die schwereren Arbeiten wirklich gemeinsam gemacht hat. Und man ist einfach aufeinander angewiesen. Bei so wenig Leuten ist es logisch, dass man immer wieder auf die gleichen Leute trifft. Und man hat zwar vielleicht mal eine Meinungsverschiedenheit mit jemandem in einer Sache, aber trifft dann in einem Verein oder in einer anderen Sache wieder auf die gleiche Person und muss dann wieder mit ihr umgehen können. Es ist so ein bisschen wie eine grosse Familie, wo man manchmal streitet, aber gleich miteinander muss zurankommen. Und das funktioniert eben auch so.
Man war angewiesen aufeinander. Oder? Wir haben im Tal etwa 280 Stalligen. Das sind so die Siedlungen, wo man eigentlich staunt, dass es so viel hat. Aber man ist dann mit dem Vieh von einem Betrieb zum anderen gefahren. Das heisst, man war etwa 2 Monate da und hat das Heib aufgehirtet. Und dann hat man zum Nächsten müssen. Und das hat einen allein nie kennen. Da sind 6, 7 andere Berufskollegen helfen. Und hat miteinander den Graben geschaufelt durch den Schnee durch, dass die Tiere überhaupt zum nächsten Stall gekommen sind. Also, man war viel mehr aufeinander abgewiesen gewesen. Und was abschlossen bedeutet, das habe ich gut erfahren, wenn ich Skilehrer hatte vor Realp, dann musste ich rechnen, dass die damals im Winter gut 20 bis 27 Tage einfach nicht kommen konnten, weil die Strasse und die Bahn beides zu war. Und heute gibt es das eigentlich höchst selten. Ja. Heute ist man eigentlich immer fast erreichbar.
Ja, heute ist das ein Nachteil? Anders.
Also, aus heutiger Sicht, meinen Sie?
Also, immer erreichbar sein?
Ja, gut, das ist die andere. Aber für den Tourismus ist es natürlich schon wichtig, dass die Leute wissen, sie können auch wieder abreisen, wenn sie müssen abreisen. Und es ist wirklich so, dass, also ich meine, ich pendle ja selber jeden Tag oder Arbeitstag auf Altdorf. Und den Winter habe ich jetzt überhaupt nie irgendwie müssen. Nur schon überlegen, komme ich jetzt echt ab oder soll ich vielleicht doch besser drinnen bleiben. Das ist wirklich kein Problem mehr eigentlich.
Ja, man hat natürlich auch wintersicherer ausgebaut. Es hat also gewisse Vorteile gegeben. Auch für die Bahn und für die Strasse. Und mit dem Furkentunnel hat natürlich die Stellenwerte sich auch entsprechend verbessert. Und man tut nicht mehr so schnell einfach schauen zuzuhören, sondern man hat Verbauungen gemacht und so weiter, damit man die Sicherheit doch besser gewährleistet hat.
Sie haben vorher erzählt, man hat sich helfen beim Bauern. Sie haben selber 4 Ställe auf verschiedenen Orten. Aber wie ist das möglich, also, wenn man alleine ist und dann muss man das Vieh von einem Stall zum anderen führen? Warum denn das?
Ja, damals hat man das Futter nur da, wo man zu lang hatte, reinbringen. Also man hatte keine Mechanisierung noch. Und dementsprechend hat man mit dem Vieh müssen zum Futter gehen. Heute ist man mechanisiert. Kann natürlich das Futter zusammenbringen in einen rechten Stall, wo man Belüftungen hat und die Richtung hat, wie man es heute eigentlich sollte haben. Und das hätte man natürlich nicht können an 4 oder 5 Orten machen. Es wäre finanziell untragbar gewesen. Also, es hat ein riesiger Wandel stattgefunden seit damals zu heute. Ich mag mich noch erinnern, wo wir keine Maschinen hatten. Da Da sind noch Meider gekommen, von Bergamo. Und von
Meider, denen, was sind Meider?
Meider sind Mäder.
Also wuchs ein
Gras. Vollprofi, der nicht anders gemacht hat, als gemäht und Pinkel reingetragen hat. Und das war natürlich gut, gewesen, solange das Wetter schön war. Wenn es eine Woche wüst wurde, ist das für die Bauern eine riesige Belastung geworden. Weil das ist ja nicht das Finanzielle gegangen. Wie hat man die? Die sind immer im Taglohn da gewesen. Und wenn sie nichts tun können, mussten sie auch entschädigt werden. Und ich könnte mir jetzt das Jahr hier mit dem Wetter, wäre das wahrscheinlich eine schwierige Situation, das Heim überhaupt unter Dach zu bringen und finanziell den Verpflichtungen nachzukommen. Das sind also schon Welten, wie Helen sagt, Unterschied gegen früher.
Und jetzt steht ja wieder eine Veränderung ob für das Urschnertal mit dem Projekt vom Ägypter Saviris, das Grossprojekt, wo es eine grosse Golfanlage geben soll, wo es Hotel soll geben, also wo quasi eine Verdreifachung wäre von der jetzigen, vom jetzigen Bevölkerungsanteil. Sie, Karl Daniot, also Ihr Sohn, muss für das den Bauernhof aufgeben. Was geht Ihnen da durch? Das Herz sozusagen.
Das ist nicht ein leichter Entscheid. Also ich habe sie nie beeinflusst, also wir haben sie nie beeinflusst. Sie mussten den Entscheid selber treffen. Aber wir haben 27 Hektare, 11 Hektare gehen da weg, Flachsland. Und da muss man sich schon überlegen, was ist das nachher noch für einen Betrieb? 10 Hektare sind steil bis sehr steil. Und für das die Leute zu finden, ist länger sie schwieriger. Aber so ein Betrieb aufzugeben, ist natürlich schon ein Schritt, der wirklich einem auch zu denken gibt. Es ist doch, die Tiere sind über Generationen gezüchtet worden. Man kennt von jeder Kuh noch Mutter und Grossmutter zurück. Und man hat auch die ganze Mechanisierung abgestimmt auf das. Auch die Gebühren sind entsprechend. Und wenn man jetzt oft mal nur noch die Hälfte oder nur ein Drittel hätte, dann stimmt einfach nicht mehr das Konzept drin. Und man hat dann den Schritt einfach so gemacht, damit die anderen Bauern, die hier bleiben und weiter wollen, dass die Grösse noch nicht behalten können. Weil das ist nicht unwesentlich, dass sie gleich gross bleiben können und von den Landflächen übernehmen, wie es wir eigentlich früher gemacht haben. Von all denen, die Ende 60, Anfang 70er Jahre aufgehört haben. Ich muss sagen, das ist nicht eigenes Land, sondern ein Pachtland eben von Leuten, die gehört haben, Bauern damals. Mhm. Aber so einen Betrieb aufgeben ist nicht ganz, ganz einfach. Das ist nicht wie einfach in einen anderen Job übersiedeln und sich neu orientieren, sondern es ist viel da dahinter, wo, bis man den Schritt macht. Aber den Schritt, das muss man vielleicht auch mal sehen, den hätte man schon müssen machen bei den Waffenplätzen voran.
Also ist, wo das Militär
da kam und unsere Familie hat es schon bereicht. Und der Grossvater musste mit seiner Familie ausziehen andermal und ist dann später auf, wegen anderer Situationen sind in die Familie wieder zurückgekommen. Aber es war eine ähnliche Situation, das muss man auch sehen.
Das heisst, so Veränderungen hat es immer wieder gegeben in Andermatt?
Es hat immer Veränderungen gegeben in diesem Tal. Da könnte man sich weisen, wie lange darüber reden. Grosse Veränderungen. Und das ist jetzt wieder so ein Meilenstein, der da passiert. Und wer hätte je gedacht, dass das Militär, das so eine Stellenwerk hat und für die Landesverteidigung ist das Urschnertal enorm wichtig gewesen. Man hat doch 230 Leute gehabt, hier oben, die nur für das Militär gearbeitet haben. Man hat riesige Gebiete abgetreten für die Festungen und so weiter. Und es wäre niemandem in sich gekommen, einfach oftmals, dass das Militär sich dermassen da zurückzieht. Darum müssen wir auch die Gelegenheit, die es jetzt gibt, eigentlich als Chance anschauen. Und wir müssen auch unsere Generation etwas beitragen, damit man wieder weiter kann in dieser Heimat und in dem Tal bleiben und Existenzen finden.
Das sind Sie also, obwohl Ihre Familie den Hof muss aufgeben, sind Sie dem Projekt positiv gegenüber?
Genau, das ist, eben, sind zwei Herzen in meiner Brust. Das ist halt einfach so. Und man muss für das ganze Tal, für den Kanton schauen. Man kann nicht nur für sich allein schauen. Und wenn der Schritt auch ein grosser Schritt ist, man hat dann einfach auch in dem Sinn gewagt. Und ich glaube, jemand muss ja das gleich tun. Und dann kann das Tal nachher wieder den Nachholbedarf, den wir eigentlich haben, kann es wieder aufholen.
Sie sind jung, Helen Zimmer. Mhm. Also er spricht ja eigentlich jetzt, er sagt, er muss etwas für die jungen Leute machen. Sie sind sehr engagiert für das Projekt. Darf man überhaupt dagegen sein, in dieser Gegend?
Ja, das ist natürlich eine Frage, die Sie mir schon stellen können, aber ich keine Antwort darauf geben kann, weil ich, wie der Kari, eigentlich auch zwar zwei Herzen in meiner Brust habe, aber das Projekt sehr früh schon eigentlich mich mit dem auseinandergesetzt habe und insgesamt auch zum Schluss gekommen bin, dass das eine sehr gute Chance ist, die wir jetzt packen müssen. Und darum bin ich dafür. Und ob Leute nicht dagegen sein, weil sie sich einfach nicht trauen zu äußern, finde ich, kann ich so nicht beantworten. Ich stelle einfach fest, dass die grosse Mehrheit dafür ist, obwohl man sieht, wie es der Karl jetzt eigentlich schön beschrieben hat, dass Veränderungen halt einfach auch Energie brauchen, dass es, dass die Leute sich müssen, mit dem auseinandersetzen und dass sich die Leute halt auch, ja, gewisse Nachteile müssen kaufen. Das ist immer schon so gewesen. Aber er hat es auch wunderbar eigentlich in Geschichte gestellt. Das hat es immer schon gegeben in dem Tal. Man hat sich immer wieder müssen recht neu ausrichten. Und ich weiss noch gut, als ich vor fast, ja, 5 Jahren angefangen habe, mit Politik, also Landrätin wurde, bin, was da für eine Stimmung geherrscht hat in diesem Tal. Es war wirklich eine Katerstimmung. Das Militär ist sehr stark zurückgegangen. In dieser Zeit hat man eigentlich alle paar Monate wieder entnehmen, wie viele Stellen wieder abgebaut werden. Nicht nur hier oben, sondern im unteren Teil des Kantons auch, also mit der RUAG und den grösseren Betrieben, die sehr viele Arbeitsplätze gebracht haben in diesem Kanton. Und man hat sich wirklich gefragt, wie geht es da eigentlich noch weiter? Ist es so, dass man schon muss fast von Rückbau oder Rückzug nennen, hat das Tal gar keine Zukunft mehr. Und dann ist eigentlich von außen die Idee gekommen, und es passt eigentlich so wunderbar zusammen. Das Militär geht zurück, der Platz wird frei. Die Leute sind auch bereit, sich auf eine Chance einzulassen, sich zumindest die fundiert anzuschauen und sich damit auseinandersetzen. Und das ist das, was mich so wahnsinnig gefreut hat. Die Leute sind an der ersten Informationsveranstaltung sind sie gekommen, sehr zahlreich, haben wahrscheinlich ihre Vorurteile und einen Ägypter und der wird dann irgendwie muslimisch daherkommen und der kommt dann schon mal ganz anders daher und redet noch Deutsch. Und dann haben sie sich wirklich auf das eingelassen, haben ihm zugelassen und haben sich ihre Gedanken gemacht. Und haben nicht einfach irgendwelche Vorurteile in den Raum gestellt und gefunden, nein, das ist ein Kabis, das wollen wir nicht. Sondern haben sich wirklich darauf eingelassen und damit auseinandergesetzt. Und die grosse Mehrheit hat dann festgestellt, dass das kann eine riesen Chance sein, weil das Land kann jetzt andersweitig genutzt werden, kann aus meiner Sicht aufgewertet werden, nicht nur bezogen auf die Architektur, also das Dörfli soll wirklich architektonisch eine sehr hohe Qualität erreichen, sondern auch mit dem Golfplatz, der dann so ein Richtung Hospital hinterher geht, wo eigentlich die Landschaft soll wieder rausschaffen oder die Sachen, die früher da in dem Tal waren, sollen wieder auferleben. Also mit dem Fluss, der durch die Gegend meandern kann, der wirklich eine Aufwertung darstellt. Und auf das freue ich mich eigentlich.
Es gibt Stimmen, die sagen, die Seele von Andermatt gehe ich verloren. Ja.
Nein, das glaube ich nicht. Wir sind immer mit dem Tourismus verbunden gewesen. Wir haben den Tourismus zurückgestellt, weil das Militär da war. Beides hat sich so einigermaßen vertreibt. Aber wir haben die Entwicklung, die in den Alpen sonst war, die haben wir gar nicht mehr mitgemacht. Weil es hat mir vor etwa 3-4 Tagen ein junger Bauer gesagt, ja, bei uns, die gekehrt haben, die sind alle zum Bund gegangen. Und am anderen Ort haben sie sich etwas aufgebaut. Der eine hat eine Pension gemacht, der andere hat ein Sportgeschäft gemacht. Und das ist tatsächlich so. Das war die einfachste Lösung hier oben. Wir müssen aber sehen, dass wir in den letzten paar Jahren 22% Bevölkerungsrückgang bekommen haben hier oben. Und dann fragt man sich oft mal, ja, wie soll es weitergehen? Und darum ist man jetzt auch auf die Chance natürlich abgefahren und sagt, ja, da wollen wir mit dabei sein. Wir finden ja auch keine Alternativen in den Bergen. Und ich glaube, durch die Situation, die jetzt hier entstanden ist, wird auch der ganze Kanton Uri profitieren. Wir haben doch gesehen, dass im Kanton Uri mit den wenigen Bevölkerungszahlen, die wir haben, über 2000 Leute jeden Tag außer dem Kanton müssen Arbeit suchen. Und diese Chance ist nicht nur für uns, sondern sie ist für die ganze Region. Auch die Regionen rund um Gotthard werden sehr profitieren vom Ganzen. Und ich glaube, es hat uns in dem Sinn nicht besser passieren können. Wir sind bereits vorgesehen auf der Karte als alpine Brache in einer braunen Farbe. Und das ist schon etwas, was einem weh macht. Also ich meine, ich bin auch für Naturpark und für Natur. Das ist unser Leben, für mich als Bauer sowieso. Aber es geht nicht, dass man eine ganze Region einfach bereits so abstempelt und meint, ja, da ist jetzt einfach die Situation so, da kommt die Natur und tut sich zurückerobern und es läuft nicht mehr anders.
Aber das, was ja eigentlich fast nie mehr ist, ist wirklich unberührte Natur. Das wird ja, das ist ja etwas, was auch eine gewisse Kundschaft anzieht, wenn man ein Gebiet hat, das eben nicht so überbauen ist, wie das an vielen Orten schon ist. Wäre ja auch eine Chance.
Aber da gilt es wirklich, die Relationen ein bisschen vor Augen zu haben, weil es ist so, dass es punktuell sehr dichte Bebauung gibt, also wirklich dort, wo die Zentrumsanlage kommt, aber das ist angrenzend eigentlich an das bestehende Dorf und wo jetzt ja schon Waffenplatz ist. Das heisst, es ist nicht wichtig, unberührt. Ja. Im Gegenteil, man muss jetzt ja
das erste Boden sanieren. Es ist Land, bereits genutzt worden, genau. Ist einfach für einen anderen Zweck.
Ganz genau. Und dann der grosse Teil von dem Land, der jetzt gebraucht wird, ist ja dann nachher für einen Golfplatz. Und dort muss ich ehrlich sagen, das gibt eine Aufwertung. Da gibt es die Regeln, die man generell muss einhalten, also die je ein Drittel, man darf nur ein Drittel intensiv nutzen und der Rest wird eigentlich eine wunderbare Landschaft sein, da bin ich mir sicher, da freue ich mich dann schon drauf, dort zu spazieren oder im Winter dort durchzulangläufeln.
Sie sind Volkswirtschafterin und Sie sind von Real weggegangen, Sie sind in St. Gallen studieren, Sie hätten dort eine Uni-Karriere machen können, Sie haben eigentlich alles gehabt, um dort irgendwie durchzustarten im Unterland. Und Sie sind als wirklich sehr junge Frau wieder zurückgekommen. Warum?
Ja, warum nicht? Nein, also mein grosser Traum war eigentlich immer, wieder auf die Alp zurückzukommen. Und ich habe immer das Gefühl, ja, das ist ein Traum, das kannst du vergessen. Weil die Ausbildung, die ich gemacht habe und die Berufe, die man dann macht, die sind nicht da in der Nähe zu finden. Und es war eigentlich ein glücklicher Zufall, dass ich in Altdorf dann nach meinem Entscheid von der Uni wegzugehen und dort keine akademische Laufbahn probieren einzuschlagen. Also, ob das gelungen wäre, wäre dann noch anders gewesen. Aber ich hatte auf jeden Fall schon einen Doktorvater gehabt und die Idee zu doktorieren. Habe dann aber gefunden, nein, ich werde jetzt zuerst mal ein bisschen arbeiten. Mal schauen, was man mit dem überhaupt verbrechen kann, so im Wirtschaftsleben mit dieser Volkswirtschaftslehre. Und bin dann, wie gesagt, durch einen glücklichen Zufall in Altdorf fündig geworden. Wirklich auf dem Job. Also, ich habe volkswirtschaftliche Beratung gemacht in einem kleinen Büro, wo eigentlich in Bern situiert ist und zwei Leute einfach in Altdorf gearbeitet haben. Eine davon bin ich dann gewesen. Und dann ist es so, dass wenn man in Altdorf arbeiten kann, dann ist für mich klar gewesen, gar nicht zurück auf die Alp wohnen, weil es ist wirklich mit dem Auto zwar, aber für mich ein Katzensprung. Es sind 35 bis 40 Minuten. Im Winter hat man manchmal ein bisschen länger, das ist klar. Aber das hat mich nicht unbedingt davon abgehalten, weil ich nicht ich habe flexible Arbeitszeiten, ich kann kommen und gehen, wie ich eigentlich
will. Aber es muss etwas geben, was sie hat.
Ja, also mir gefällt der Ort. Ich finde die Landschaft fantastisch, ich finde das Licht sensationell. Das habe ich Ihnen beschrieben. Am Morgen da aufzuwachen, die Ruhe, die Kühle auch. Und das mitzuerleben, insbesondere vom Winter. Also der Winter ist etwas, was ich in St. Gallen erlebt habe. In der Stadt ist Winter einfach nicht unbedingt eine schöne Jahreszeit. Da stört der Schnee, da ist einfach dann liegt dann der Verkehr lahm und es wird dann sofort flutschig und überhaupt ist es dann eher feucht kalt, ist dann auch eher ein bisschen Nebelzone in St. Gallen.
Eben Kröpf.
Ja, gut. Und ich weiss noch, im ersten Jahr hat es gerade unglaublich viel Nebel gehabt und ich bin am Wochenende einfach heim, um einfach wieder mal den blauen Himmel und die Sonne zu sehen. Das hat mich so...
Aber das Wetter allein langt ja nicht. Also, nein, es muss ja irgendetwas geben. Also ich bin jetzt auch ein bisschen hartnäckig. Ja, ich kann mir das fast nicht vorstellen, weil ja, also, da will man doch irgendwie sich ins Stadtleben stürzen, ausgehen, Zeug und Sachen, wenn man jung ist. Es kann nicht nur das Wetter sein.
Nein, ich war ja um aufzählen gewesen. Es gibt ganz viele mehr Punkte. Also, neben dem, dass mir eben die Landschaft extrem gut gefällt, gefällt mir das Dorf. Das ist ein kleines Dorf, wo wenig Leute hat, aber die Leute die haben noch etwas miteinander zu tun. Es ist wirklich wie eine grosse Familie, das lebt noch, das Dorf. Es hat sehr viele Vereine, eine Musikgesellschaft, die bei dieser Grösse vom Dorf noch mit über 30 Mitgliedern und durchaus auch jüngere Leute, die danach
kommen. Also ein Fünftel von der Bevölkerung, ja, spielt in der Musik.
Genau, und einfach andere Vereine, die einfach Sachen organisieren. Die Fasnacht beispielsweise ist sehr eine wichtige Zeit. Es gibt am nächsten Samstag ein Dorffest. Es ist einfach immer wieder etwas los, nicht jedes Wochenende, absolut klar. Aber es ist so auf einem... Ein Dorf, das noch lebt, das noch soziale Strukturen hat, die verheben. Und natürlich kennt man sich. Und natürlich, wenn jemand etwas hat, dann kann man zum Nachbarn gehen und fragen, könntest du mir nicht helfen? Das ist das Gefühl der grossen Familie und ein Teil davon dürfen sein, das hat mich immer schon stark zur Realp eigentlich gebunden. Und dann ist es so, dass ich halt vielleicht eine Person bin, die nicht unbedingt shoppen am Samstag, sondern lieber vorausgehen und irgendetwas machen in den Bergen. Und dann ist es wunderbar, einfach aufzustehen und zu denken, ja, was mache ich jetzt heute? Und vom Haus aus können zu starten, Winter wie Sommer, können eine Skitour machen oder Skifahren oder langlaufen oder wandern. Ein Tag wie heute wäre jetzt ideal. Und das alles einfach da zu haben. Und gleichzeitig können einen Job zu machen, der einem befriedigt, in einer Distanz, die nicht irgendwie zu weit weg ist, das finde ich wunderbar. Ich weiß nicht, wieso ich es wegziehen
sollte. Sie, Karl, Daniel, Sie wären aber schon gerne einmal wegziehen. Sie wollten einmal Diplomat werden, haben Sie mir gesagt. Das wäre ja jetzt wirklich etwas ganz anderes.
Ja, das habe ich auch können brauchen im Leben.
Aha, wie denn?
Ja, mit dem Beruf. Es hat, einfach, es hat sich ja so ergeben, durch die Ämter, die man besetzt hat, hat man auch eine gewisse Diplomatie gebraucht. Und die ist einem dann auch zum Vorteil geworden, glaube ich, und sonst geht es gar nicht. Man muss sich einfach anpassen in dem Umfeld, wo man ist. Das ist, glaube ich, auch bei der Helen genau gleich wie bei mir. Wir sind wie eine Pflanze, wir sind eigentlich in das Umfeld, das wir haben, hineinpasst und da fühlen wir uns einfach am wohlsten. Und wenn sie jetzt sagt, ja, alle Vorteile von Real, muss ich ja sagen, das Urschnertal ist natürlich von der Erreichbarkeit einmalig. Sommer und Winter kann man Furkertunnel, Gottertunnel und über die Oberalp geht die Bahn auch den ganzen Winter. Also, wir sind schnell an einem Ort, wir sind schnell im Tessin und können in einer Grotto an einer Steinplatte draussen hocken und ein Risotto geniessen. Wir sind aber auch schnell in Lugano oder auf dem Vierwaldstättersee in Luzern. Also, es hat schon Vorteile zum Winter. Wirklich auch da hier oben zu sein. Und wenn man das machen kann, in einer Kombination, ist das natürlich herrlich.
Aber so das diplomatische Geschick, das Sie sagen, ja. Was Sie haben. Sie haben ja immer sehr viel zu tun gehabt mit ausländischen Gästen. Sie reden auch verschiedene Sprachen. Das muss Ihnen Spass gemacht haben, jetzt eben gerade mit diesen Engländern oder so zu kutschieren.
Ja, das ist ein Lehrplatz im Leben, den man hat. Das ist eine Chance, die nicht alle haben. Ich glaube, all die, wo Skischule gegeben haben hier über Jahre, die haben den Vorteil benutzen. Man hat tagtäglich mit den Gästen geredet, in verschiedenen Sprachen, in schönster Natur. Man musste schauen, ein schönes Verhältnis anzubringen in der Klasse, damit jeder ein Ferienerlebnis hatte. Und die Ferien zu dem geworden sind ein bisschen mehr, als sie vielleicht sogar gedacht hätten. Und da haben die Skilehrer natürlich ein grosses Beitrag für das. Aber sie tun umgekehrt selber auch den Vorteil natürlich nutzen, dass sie in ihrem Leben nachher durch das viel, viel einfacher, diplomatischer durchkommen. Sie kennen die Leute, sie wissen, wie vorgehen.
Haben Sie noch Kontakt ins Ausland jetzt durch die Skilehrertätigkeit?
Selbstverständlich. Gut, ich habe jetzt natürlich schon seit ein Haufen Jahren aufgehört, aber ich habe immer noch Kontakt. Und wenn ich vielleicht ein Beispiel bringen darf, wo mir am meisten frei gemacht hat, das ist vor 2 Jahren passiert, schön so nah an einen Leute vor der Tür. Meine Frau geht auftun. Und dann sagt sie, hey, du musst rauskommen, es sind 2 Personen da von England. Und als ich das nur schon gehört habe, habe ich genau gewusst, wer es eigentlich ist. Es war ein Fall, der passiert ist, einer 64, wo es wenig Schnee hatte. Der Gemstock war zuerst mal eigentlich oben befahrbar. Es sind noch nicht so viele Netz- und Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden wie heute. Und ich bin mit einer Klasse vom Gemstock runtergefahren. Und oftmals sagt mir eine Stimme, halt da, musst du jetzt aufpassen. Es war eine Stelle, wo man Schuss gefahren ist. Und wenn ich dann dort unten gewartet habe, ich gewusst, ich muss einfach mehr aufsteigen. Aber ich hatte so ein gutes Gefühl. Und dann ist tatsächlich passiert, dass eine Dame, eine Arztfrau, die 3 Kinder hatte, in eins war der Kopf höher als das andere, dass die ist mir abgesessen und ist der Hang drauf. Und ich habe sie dann gewusst, es gibt nur eins, ich muss die haben, und habe die 2 Meter vor dem Felsabsprung habe ich sie können heben und habe sie dann, habe das ein bisschen abbagatellisiert und sie wieder zurückgebracht, zitternd natürlich in die Klasse. Und habe nie mehr an das gedacht und stell dich vor, mehr als 40 Jahre nachher steht die vor der Tür und gesagt, sie wähle mich noch mal, ich sei ihr Lebensretter. Und ich habe so eine Freude, ich habe eigentlich nur Freude an dem. Und ihr Mann ist auch mitgekommen, er ist 82 und sie 78 gewesen und sind extra von England gekommen für den. Also es gibt nur ein Anhängsel, sie hat etwas, hat sie einfach nie in Ruhe gekommen im Leben. Und das war, sie wollte noch meine Frau sehen, weil das hat ihr einfach ein bisschen Sorgen gemacht. Hätte sich der Karin gute Frau bekommen? Und wo sie denn das gesehen hat, ist sie also sehr beruhigt. Wir haben uns herzlich unterhalten miteinander und haben wirklich gefreut. Das ist also eine Story, die einem selber auch beeindruckt.
Ich würde gerne noch etwas ansprechen, Karin, wo du vorher so ein bisschen angedeutet hast. Was ich viel erlebt habe, insbesondere in St. Gallen, wenn mich die Leute gefragt haben, woher kommst du, Realp? Nein, wie viele Einwohner? 150? Nein, das, wie kannst du nur dort wohnen? Dann hat man sofort gemerkt, die haben ein Vorurteil im Kopf gehabt mit, das sind jetzt Hinterwäldler. Also wirklich Leute, die ganz, ganz rückwärts gerichtet sind und überhaupt nicht offen. Und er hat es jetzt an vielen Beispielen schon erwähnen und, oder auch belegen. Es ist das Klischee von außen, wo ich insbesondere in St. Gallen war, mich so aufgeregt habe, immer wenn irgendwie der Franz Steinecker, damals ja Parteipräsident, irgendwie interviewt worden ist zu einem Thema, hat man ihn vor eine Kuhwiese gestellt, im Hintergrund Kühe. Und einfach das Bild hat man zementieren vom Kanton Uri, das sind Bauern und Hinterwäldler. Und das ist überhaupt nicht so. Und Leute, insbesondere Studienkollegen, die ich dann hierher eingeladen habe, die sind hierher gekommen und haben auch gesehen, wie die Leute da sind. Die Leute sind eben wirklich offen. Obwohl sie da wohnen, haben sie schon seit jeher Austausch gehabt. Durch den Fremdenverkehr, durch den Tourismus, wie du jetzt gesagt hast, Karin. Und es ist überhaupt nicht so, dass die Leute, obwohl sie da wohnen, konservativ und rückwärtsgerichtet und verbohrt sind. Klar haben wir Ecken und Kanten und wir sind auch, glaube ich, stolz darauf, auf die Wurzeln, die wir haben. Aber die behindern uns nicht unbedingt auch offen zu sein und auf Leute zuzugehen, aus welcher Nationalität auch immer, aus welcher Himmelsrichtung auch immer sie kommen. Das sind wir seit jeher gewohnt gewesen und das machen wir auch. Also das Klischee, das Vorurteil, wo man hat von außen, das hat mich immer ein bisschen verrückt gemacht, weil die Leute nicht genau hergeschaut haben. Wenn sie dann aber das gemacht haben, dann haben sie gesehen, mal, das ist nicht nur ein wunderbares weites Tal, nicht so eine enge Krache, sondern hat auch ganz spannende, interessante Leute, die etwas zu erzählen haben.
Ja, ich meine, die Geschichte zeigt, dass man die Verbindungen gehabt, über die Pässe, vor der Oberalp, aber vor allem dann der Gotthard. Und da hat man automatisch Kontakt mit den italienisch sprechenden Teilen vom Land und das gegenseitig auch und über die anderen Pass ebenfalls. Und das hätte ich schon Offenheit gegeben. Es hat müssen. Es hat auch quasi früher jeder Bauer hat Italienisch geredet, weil die Mäder eben auch Italiener gewesen sind. Und dann ist noch eine gewisse Tradition gewesen, der ein Airoleser und ein anderer Mann, die haben einander auch kennt. Und die Alper und die Gumps, die haben dann, sind sogar gegangen zu arbeiten. Die einen sind zeitweise zu uns gekommen, zeitweise sind unsere Leute auf die andere Seite gegangen. Also die Kontakte sind immer da gewesen. Mit Touristen hat es immer zu tun gehabt. Der erste Wegweiser, der ein andermal für Rom war, ist 1438. Man muss sich das vorstellen. Und darum dürfen wir auch touristisch wieder ein bisschen etwas machen. Aber irgendwie im Blut ist es einfach allen. Und kontaktfreudig sind wir. Wir sind auch Leute, die vielleicht auch mal sehr gerne schnell singen. Wir haben ein bisschen die Italianità in uns. Wir haben es auch gerne lustig, nicht, dass wir nicht auch ernst sein können. Aber das ist ein bisschen das Gemüt vom Süden, haben wir einfach auch übernommen hier. Und das spürt man auch in der Bevölkerung.
Ja. Das Singen, das haben Sie auch erwähnt, dass man in Realp, also wenn man zusammenkommt, gerade singt.
Ja, also wenn man zusammenkommt, einfach wenn es irgendein Fest gibt und zwei, drei vielleicht von der Musik zusammenstehen und dann kommt der Meinte ein Lied in Sinn, dann wird angestimmt, dann wird gesungen. Wir haben auch ein sehr breites Liedergut, muss ich sagen. Es hat einen Realper gegeben, der Albert Zimmer, der von der Arbeit her musste auf Basel ziehen und furchtbar Heimweh hatte und aus dem Schmerz heraus eigentlich wunderschöne Lieder geschrieben hat über das Dorf, also auch über das ganze Tal. Und das ist jetzt auch vertont worden, also man hat eine CD gemacht. Und nur schon die Texte sind einfach, die sind wunderbar, wie er die Landschaft beschreibt, so aus der Ferne, wie man richtig merkt, wie er leidet, dass er nicht da sein kann und das sehr schöne in Worte können fassen. Das.
Jetzt nimmt es mich noch Wunder, warum Sie so früh in die Politik eingestiegen sind. Sie sind Landräte, ja. Das heisst, Sie sind im Urner Parlament. Das ist der einzige Sitz, den Realp hat, haben Sie.
Ja.
Wie ist das gekommen?
Ja, das ist wie so vieles im Leben ein Zufall. Also ich bin, wie gesagt, mit 25 zurückgekommen, auf Realp gewohnt, weil ich in Altdorf die Stelle gefunden habe. Und ich bin eigentlich seit jeher immer irgendwo engagiert gewesen, also an der Uni am Schluss im Senat, also im obersten Gremium von der Universität als Studierendenvertreterin. Ich habe mich immer irgendwo engagiert, dann bin ich da zurückgekommen und habe mich da mal in diesem Jobleben ein bisschen Fuss gefasst. Und dann hat es eigentlich durch einen Zufall die Möglichkeit gegeben, für einen Landrat zu kandidieren, weil eigentlich mein Vorgänger, der das lange Jahre sehr gut gemacht hat, das nicht mehr können machen. Dann wäre der ehemalige Gemeindepräsident angedenkt gewesen für diese Stelle und der hätte dann aus beruflichen Gründen plötzlich nicht mehr können. Und dann haben wir mal, ich weiss noch gut, daheim so am Mittagstisch mit meinen Brüdern und meinem Vater irgendwie über das Thema geredet, weil wir so gerne am Wochenende ein bisschen politisieren. Und dann ist irgendjemand auf die Idee gekommen, ja, du könntest doch das machen. Und dann habe ich irgendwie gelacht und dann gefunden, ja, ja. Und dann ist der Gedanke ein bisschen ernster geworden und dann haben wir den, ja, ein bisschen reifen lassen. Und ich habe dann das auch mit dem Arbeitgeber abgeklärt, ob das überhaupt möglich ist, weil es ist dann doch ein bisschen aufwendig. Und dann bin ich eigentlich so Kandidatin wurde. Ich habe mir dann noch eine Weile überlegt, in welche Partei ich eintreten soll und bin dann schlussendlich zum Resultat gekommen, dass ich in keine Partei eintreten würde, sondern mich dann einfach der FDP-Fraktion anschliessen würde. Und so bin ich eigentlich als Parteilose gewählt worden.
Und sind also gerade subito, es ist irgendwie, hat es eine Kampfwahl gegeben? Oder
nein. Also wie gesagt, wir haben einen Sitz und ich habe mich dann, bin dann offiziell portiert worden und habe eigentlich keine Gegnerschaft gehabt. Es war kein Kampfwahl.
Mögen Sie sich an den Moment erinnern, wo Sie gewählt worden sind?
Ja, das mag ich mich sehr gut erinnern, weil bei uns ist es so aus, dass die Musik spielt. Ich weiß nicht, ob das das andere Mal auch so ist, Kari, aber bei mir hat die Musik gespielt auf dem Dorfplatz und das hat mich wahnsinnig berührt, einfach wie die Leute dann gekommen sind. Und ich meine, sie haben mich ja schon gesehen. Sie haben mich gesehen mit 15 Jahren, nach 10 Jahren später bin ich wieder da gewesen, aber sie haben eigentlich nicht gewusst, wie ich jetzt politisch einzuschätzen bin und wie ich überhaupt funktioniere. Ich bin eigentlich doch 10 Jahre nur am Wochenende da gewesen und trotzdem habe ich gespürt, einfach das grosse Vertrauen mal. Es hat viele Leute gehabt, die einfach gesagt haben, Momo, das machst du schon gut. Du machst das gut. Und das haben sie einfach gesagt, ohne dass ich irgendeinen Leistungsausweis hatte. Und das Vertrauen, das hat mich manchmal in manchen schwierigen Zeit, bei manchen schwieriger Entscheidung, oder wenn es einfach darum gegangen ist, noch schnell irgendetwas vorzubereiten, obwohl man keine Zeit mehr hatte, habe ich es dann halt gleich noch gemacht, weil ich gewusst habe, das Vertrauen von den Leuten, die haben mich gewählt, die vertraut, dass ich das gut mache, also mache ich es auch so gut, wie ich nur kann. Und das ist ein wunderbares Gefühl.
Warum sind Sie in die Politik eingestiegen? Ist das?
Es hat sich einfach so ergeben. Irgendetwas muss man auch machen, beitragen. Und man ist von einem Amt ins andere reingekommen. Und die Amt waren sehr, sehr vielseitig. Sie sind von bäuerlichen Organisationen über touristische Organisationen, über im Tal, im Kanton, in der Region, bis zu schweizerischen Funktionen, die man übernommen hat. Es hat einem ein breites Spektrum gegeben, hat einem natürlich auch sehr, sehr geholfen, indem man die Erfahrungen einbringen konnte. Und durch das ist es einem eigentlich relativ leicht gegangen. Man hat eigentlich einfacher können mithelfen. Ein gewisses Allrounder-Tum ist eigentlich in dem Sinn sehr, sehr gefragt, weil man ist in dem Tal mit vielen Sachen verbunden und mit kann man nicht umgehen. Und da ist man natürlich schon besser dran, wenn man gewisse Erfahrungen im Leben bereits machen kann und das einbringen und zum Wohl von der Talschaft eigentlich das auch.
Also das heisst, es ist sehr viel auch gemeinnützig. Also gemeinnütziges Denken, ja. Gemeinschaftliches Denken in dem Tal.
Total. Es ist nie um persönliche Sachen gegangen. Ich will jetzt das anstreben oder so. Es war eigentlich immer das Gegenteil gewesen. In der Regel ist man angefragt worden und wir haben dann vielleicht fast zu viel Ja gesagt. Also, das hätte schon vertreibt, wenn man zwei, dreimal weniger Ja gesagt hätte für ein Ämtli. Aber schlussendlich hat man es jetzt gemacht und ich hoffe auch, man hat es zur Zufriedenheit können machen.
Sie haben gesagt vorher, eben, man wird in diesem Tal mit ganz vielen Sachen konfrontiert, wo man sich stellen muss, also wo man nicht ausweichen kann. Haben Sie ein Beispiel?
Ja, ein Beispiel ist jetzt, sagen wir auch gerade das Projekt. Da muss man einfach urteilen und sagen, es wird vielleicht gewisse Nachteile haben. Man hat eine Verantwortung. Eine Verantwortung hat der dafür ist und der dagegen ist. Und schlussendlich, wenn man beitragen kann, etwas wieder für die nächste Generation, dass die in ihrer Heimat bleiben können. Ich habe es vorher gesagt. So ein Bevölkerungsrückgang im Dorf hat man gemerkt, es läuft nicht mehr viel, es steht jahrelang keine Kranen mehr da, da ist doch etwas nicht in der Ordnung. Und jetzt spürt man ein bisschen eine Aufbruchstimmung. Es wird alles restauriert, was man kann. Die Sachen, die älteren Gebäude werden wieder in die Ordnung. Das Interesse ist oft mal ganz anders. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man den jungen Leuten wieder eine Möglichkeit gehabt, da zu bleiben, wie jetzt Helene so gerne in dem Tal ist, so sind vielleicht auch viele andere auch. Und heute hat man einfach die Möglichkeit nicht gehabt, da zu bleiben. Wir haben ja gerade bei den Hochschulabsolventen haben wir im Kanton Uri etwa 25-26%, die können im Kanton bleiben. Die anderen müssen auswärts gehen. Im Tal ist sie, glaube ich, fast mit ihrem Bruder zusammen gerade die Einzigen, die sonst sind. Alle müssen irgendwo einen Job suchen. Und das, glaube ich, das wird sich wesentlich verbessern. Es wird neue Möglichkeiten geben. Und dann darf man auch auf etwas zurückschauen, wo man kann sagen, mal, da hat man jetzt wieder etwas beitragen.
Wenn Sie auf Ihr Leben zurückschauen, können Sie sagen, ich bin glücklich?
Sicher, ich hatte ein sehr bewegtes Leben, ein strenges. Am Sonntag, wenn man frei hatte, hat man noch 5 Stunden gearbeitet. 5 Tage wäre ein bisschen viel. Aber ich glaube, man hat sich wunderbar entwickeln. Man hat immer etwas müssen riskieren. Aber nur dank der Familie hat man eigentlich so viele Ämter auch können machen. Sonst wäre es nicht gegangen. Die Frau und die Kinder mussten immer einspringen und helfen. Am Anfang habe ich immer gedacht, ja, also bei mir gibt es nur Sitzungen am Abend um 8 Uhr, wenn ich wieder zurück bin vom Stall. Oder der Tag, aber nie am Abend um 5 Uhr, das ist blöd, weil dann muss der Bauer wirklich im Stall sein. Mit der Zeit musste ich auch die Waffen strecken. Und die anderen haben dann halt einfach um 5 Uhr Wellen. Aber da musste eben die Familie einspringen, dass wir das überhaupt können machen.
Ich danke Ihnen beiden, Karl Daniot und Helene Simme, dass Sie aus Ihrem Leben erzählt haben. Und Ihnen, dass Sie hierher gekommen sind auf Realp und wünsche noch einen schönen Sonntag. Es scheint immer noch die Sonne. Dankeschön.
Sie hörten einen Podcast von DRS 1.